Pasodoble haben wir hier gehört, von und mit Wolfgang Haffner am Schlagzeug. 17.10 Uhr ist es und ich möchte an die gestrige große Veranstaltung in Weimar erinnern, denn gestern wurde dort der 275. Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes gefeiert. Mit Kartoffeltorte, angeblich dem Lieblingskuchen des Dichters. Und wie jedes Jahr an Goethes Geburtstag wurden gestern auch die Goethe-Medaillen vergeben. Sie gelten als die wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands. Wir haben darüber berichtet, ausgezeichnet wurden in diesem Jahr die Kulturmanagerin Iskra Gerschoska aus Nordmazedonien, die Theatermacherin Carmen Romero Quero aus Chile und eine Goethe-Medaille ging an die mexikanische Übersetzerin und Dolmetscherin Claudia Cabrera. Sie wird heute Abend zu Gast in Berlin sein im Deutschen Theater und ist jetzt hier auf RBB, ja, im Radio 3-Programm zu Gast. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo.
Ich grüße Sie auch.
Wie haben Sie denn die gestrige Verleihung erlebt in Weimar?
Ja, das war eine sehr schöne Zeremonie, auch sehr emotional, irgendwie sehr berührend. Auch die Tatsache, dass ich mit diesen zwei starken Frauen zusammen die Medaille bekommen habe. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und ich glaube auch sehr gut ergänzt. Und ich habe viele Freunde, Freundinnen eingeladen, die waren dann auch da. Und das war schon ein sehr wichtiger Moment für mich, diese Anerkennung auch meiner Arbeit, vor allem meiner Arbeit, weil wir LiteraturübersetzerInnen normalerweise eher unsichtbar sind.
Das stimmt. Ich sage immer die Heinzelmännchen und Heinzelfrauchen des Literaturbetriebs. Ja. Genau. Aber sie machen Stimmen aus aller Welt erst hörbar für andere Menschen. Und das ist nicht zu unterschätzen.
Natürlich, ohne Literaturübersetzung gäbe es keine universelle Literatur.
Ja, in der Tat. Sie sind eine der gefragtesten Übersetzerinnen, wenn es darum geht, eben spanische bzw. deutsche Literatur ins Spanische zu übersetzen. Wir werden gleich darauf eingehen, was Sie alles schon gemacht haben. Ich möchte Sie aber vorerst fragen, Weimar ist ja eine Stadt, an der man die deutsche Geschichte im Guten wie im wirklich Schlimmsten wie unter einem Brennglas erlebt. Was bedeutet Ihnen diese Stadt, wenn Sie dorthin fahren? Sie sind ja regelmäßig in Deutschland.
Ja, also in Weimar war ich leider noch nicht so oft. Ich bin im Februar jetzt vor 6 Monaten da gewesen, aber mein Mann und ich haben uns entschieden, wenn wir in Weimar sind, dann können wir nicht nach Buchenwald gehen. Mhm. Und deswegen haben wir den Tag eigentlich in der Gedenkstätte Buchenwald verbracht und waren nur ganz kurz in Weimar im Bauhausmuseum. Auch das ist so ein Highlight, ein kulturelles Highlight. Wobei gestern waren wir auch im Schillermuseum in Weimar, wo zurzeit eine Ausstellung über Bauhaus in der Nazizeit läuft. In 3 Teilen und der 2. Teil geht darum, was die Künstler und Künstlerinnen während der Nazizeit gemacht haben. Pauschal wird meistens gesagt, Bauhaus war gegen Drittes Reich. Das war nicht wirklich so. Einige waren auch sehr opportunistisch drauf, andere waren einfach so Mitläufer. Einige sind tatsächlich im KZ umgekommen oder mussten ins Exil. Aber andere haben sogar aktiv kollaboriert.
Ja, ne? Sind Mythen, die sich so über die Jahre irgendwie perpetuiert haben. Aber wenn man genau drauf schaut, aber Sie haben gerade wirklich ganz wichtige Meilensteine der deutschen Geschichte genannt, von Schiller, Goethe bis zum Konzentrationslager Buchenwald. Mhm. Claudia Cabrera, Sie haben mehr als 60 Romane, Theaterstücke und Sachbücher deutschsprachiger Autorinnen und Autoren in die Landessprache übersetzt, darunter Werke von Heiner Müller, Franz Kafka, Robert Musil. Und im Moment arbeiten Sie an einer Neuübersetzung des Exilwerks von Anna Segers, die ja auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in den 1940er Jahren in Mexiko lebte. Woher Ihre Affinität zur deutschen Sprache und Kultur, speziell zur Literatur? Sie sind auf eine deutschsprachige Schule in Mexiko gegangen, aber warum?
Die deutsche Schule war für mich der Anfang dieser Liebesgeschichte mit der deutschen Sprache, mit Deutschland. Ich war auf der deutschen Schule, weil eine Tante von mir 20 Jahre vor mir auch auf der Schule war. Und das Besondere daran ist, dass ihre Mutter eine ungarische Jüdin war, die mit ihrem mexikanischen Mann in Bad Godesberg von den Nazis gehalten wurde, zusammen mit dem ganzen mexikanischen diplomatischen Korps um Gilberto Bosques, dem damaligen mexikanischen Konsul. Und 1944 sind sie nach Mexiko gegangen. Also mein Onkel ist in sein Land zurückgegangen, zu seiner Familie, zu seiner Sprache, zu seiner vertrauten Umgebung. Aber meine Großtante ging ins Exil. Und trotzdem haben sie beschlossen, ihre Tochter dann später in die deutsche Schule zu schicken. Aus humanistischen Gründen, würde ich sagen, weil mein Großonkel der Auffassung war, dass die deutsche Kultur, die deutsche Philosophie, die deutsche Literatur viel mehr Gewicht hatte als diese dunkle Periode der deutschen Geschichte, die Nazi-Diktatur. Und dann...
Das wurde unter Exilantinnen ja ganz unterschiedlich gesehen. Genau. Die einen haben gesagt, ich will mit der deutschsprachigen Kultur und Sprache nichts mehr zu tun haben. Und die anderen haben die Liebe für die deutsche Sprache und Kultur nie verloren. Und sie haben schon von einer Liebesbeziehung von sich aus gesprochen, die sie haben zur deutschsprachigen Kultur und Sprache. Und was macht diese Liebesbeziehung aus?
Das ist schwer zu erklären, aber ich lebe eigentlich seit jeher immer zweigleisig. In diesen zwei Welten, in diesen zwei Sprachen, ich hatte schon sehr klein deutsche Freundinnen in der deutschen Schule und ich war oft bei ihnen zu Hause. Dann, also das waren so gut wie deutsche Haushalte in Mexiko, kann man sagen. Dann habe ich schon Deutsch gegessen, Deutsch gesprochen, deutsche Kinderbücher, Hörbücher kennengelernt und das hat mich schon sehr geprägt. Und mein Mann ist Deutscher. Wir sprechen zu Hause Deutsch.
Das hilft natürlich auch nochmal. Das hilft sehr.
Ich habe mein Leben lang nur mit deutschen Institutionen gearbeitet, mit dem Goethe-Institut, mit der Deutschen Botschaft in Mexiko, mit
internationalen Produktionen und Konferenzen mit von der Partie. Eine der gefragtesten Übersetzerinnen überhaupt und dafür auch mehrfach ausgezeichnet worden. Wie sehr sind Sie tatsächlich mit dem deutschen Exilleben in Mexiko noch selbst aufgewachsen, wenn Sie von dieser Großtante sprachen, gab es noch andere Bezugspunkte?
Nein, nein. Diese Geschichte habe ich eigentlich erst in späten Jahren entdeckt, weil ihre eigene Tochter, meine Tante, wusste nicht, dass ihre Mutter jüdischer Herkunft war. Sie war auf der deutschen Schule und die Mutter hat dann Deutsch gesprochen. Also das war auch ihre Muttersprache. Sie ist noch in Österreich-Ungarn aufgewachsen. Genau. Aber sie wusste nicht, dass ihre Mutter Jüdin war. Und das hat sie erst sehr viele Jahre erfahren. Und erst viele Jahre später noch, als ich selber angefangen habe, so ein bisschen nachzufragen und so, kam diese ganze Geschichte raus.
Ich habe es erwähnt, Sie befassen sich derzeit und schon länger mit dem Werk Anna Segers. Nach welchen Kriterien wählen Sie überhaupt die Werke aus, die Sie übersetzen? Das Spektrum ist ja sehr groß, wirklich von Franz Kafka bis hin zu Cornelia Funke.
Also ich muss sagen, viele dieser Werke habe ich mir nicht selber ausgesucht. Das sind Aufträge von den Verlagen. In Mexiko und ich glaube nicht nur in Mexiko ist es üblich, dass die Verlage entscheiden, was für Werke übersetzt werden müssen. Und die fragen dann die Übersetzerinnen, Übersetzer.
Der übliche Weg.
Genau, aber im Laufe der Zeit, also ich mache das schon seit 30 Jahren, habe ich mir schon einen gewissen Namen erarbeitet. Und deswegen kann ich es mir mittlerweile leisten, selber Vorschläge zu machen. Und in den letzten 5 Jahren habe ich eigentlich fast ausschließlich Exilliteratur gemacht. Angefangen mit Arnold Zweig, Das Beil von Wandsbek. Und dann dachte ich, wenn ich schon Exilliteratur mache, dann möchte ich Frauen übersetzen und anfangen mit den Frauen, die in Mexiko im Exil waren, weil deutsche Exilanten gab es überall auf der Welt. Aber viele davon sind nach Mexiko gekommen. Darunter natürlich die bekannteste, Anna Segers. Man kann nicht umhin, als sich mit Anna Segers beschäftigen, wenn man sich mit diesem Thema befasst. Aber nicht nur, es gibt auch andere Schriftstellerinnen, wage ich zu sagen, die genauso gut sind, wie Lenka Reine-Rober oder Alice Röhle-Gerstl, die absolut unbekannt sind, auch in Deutschland.
Selbst in Deutschland, wollte gerade sagen. Genau. Damit heben sie wirklich Menschen aus der Taufe, die in Vergessenheit geraten sind, vor allem Frauen, weibliche Stimmen. Ja. Wie groß ist das Interesse in Mexiko in Sachen so eine Literatur?
Wir arbeiten gerade daran, also mein Verlag, La Cifra und ich, weil in Mexiko gibt es, glaube ich, nicht wirklich ein Bewusstsein dafür, dass es auch ein deutschsprachiges Exil gab. Das spanische Exil in Mexiko ist nach wie vor, 80 Jahre später, noch sehr präsent.
Ja.
Wegen der Sprache. Die Sprache verbindet natürlich. Und die spanischen Republikaner und Republikanerinnen, die in Mexiko waren, haben auch wichtige Bildungsinstitutionen gegründet. Schulen, eine der wichtigsten Hochschulen, El Colegio de México, das Mexiko-Kollegium. Und die waren wirklich ein Teil des Kulturlebens in Mexiko. Die deutschsprachigen, weil es waren nicht nur Deutsche, es gab auch Österreicher und eben aus der tschechischen Minderheit, deutschsprachigen Minderheit, wie Lenka Reineroba, Alice Rühle Gerstl oder Egon Erwin Kisch. Aber die waren alle halt deutschsprachig, die waren unter sich, weitgehend unter sich. Und obwohl sie auch sehr wichtige Kulturinstitutionen gegründet haben, wie den Heinrich-Heine-Club oder den Exilverlag El Libro Libre, das freie Buch, Zeitschriften, also wirklich, die hatten ein reges Kulturleben, aber eben auf Deutsch.
Es blieb in diesen Kreisen, war aber für andere Exilantinnen, zum Beispiel in Palästina, auch unglaublich wichtig. Das weiß ich aus der eigenen Familiengeschichte, welche Exilanten sich in Mexiko trafen, weil es sehr politisch engagierte Menschen waren, wie zum Beispiel Anna Segers. Sie übersetzen auch zeitgenössisches Theater ins Spanische. Darauf möchte ich gerne noch zu sprechen kommen. Ist das anders? Braucht man zum Beispiel mehr Gespür, sage ich mal, für die gesprochene Sprache,
natürlich,
fürs Timing? In der Laudatio, die gestern Olga Grasnova gehalten hat, sagte sie auch selbst, Prosa und Dramatik sind zwei vollkommen unterschiedliche Begabungen. Sie haben beide offenbar. Wie unterscheidet sich das?
Das Theater ist tatsächlich mehr eine mündliche Sprache, eine gesprochene Sprache. Und nicht nur das, sondern, oder gerade deswegen, auch sehr umgangssprachlich. Zeitgenössisches Theater wird immer komplexer gerade und es sind viele neue Formate, die viel auch mehr mit Poesie zu tun haben und so. Aber traditionell waren zumindest die Stücke, die ich übersetzt habe, unter anderem von der Loa oder Roland Schimmelpfennig oder Anja Hilling, die waren sehr umgangssprachlich. Und das heißt, man muss diese Sprache irgendwo verorten. Man kann die nicht neutral übersetzen, weil dann geht alles verloren. Der Geschmack, der Witz, der Sprachwitz. Und dann muss dann, also ich bestehe sowieso darauf, dass ich in die mexikanische, spanische Variante, Sprachvariante übersetze. Und bei Theater muss das noch mehr der Fall sein, weil Wortspiele und es ist auch manchmal schwer, weil wenn ein Stück sich in Bayern abspielt, dann kann ich das nicht in Mérida, Yucatán in Mexiko verorten.
Ja.
Aber da arbeite ich eher mit Soziolekten als mit Dialekten. Das heißt, es hat mehr mit der Sozialschicht zu tun. Schicht. Und aber man muss mit der Sprache spielen. Und ich glaube, da muss man schon ein Gespür für Rhythmus und für die gesprochene Sprache haben. Ich war schon immer sehr interessiert ins Theater. Also eigentlich wollte ich, als ich jung war, wollte ich eigentlich Theaterschauspielerin werden. Bin ich nicht geworden. Aber ich glaube, so wie man empathisch sein muss, um Schauspielerin zu werden, muss man als Übersetzerin auch diese Empathie entwickeln, weil man sich in die Figuren reinversetzen muss. Also ich kann nicht nur Autorinnen, die ungefähr so alt sind wie ich, die ungefähr eine ähnliche Lebensgeschichte haben wie ich, übersetzen. Ich muss alles übersetzen, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, ob schwarz oder gelb oder rot oder blau oder was auch immer. So wie es im Theater auch passiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich meine, in Anführungszeichen, Begabung.
Ja.
Dass ich mich reinversetzen kann in die Figuren, in die jeweilige Sprache, in den jeweiligen Stil der Autorinnen, die ich übersetze, ob Theater oder Prosa Autorinnen sind.
Und dass das Ganze auch wirklich eine gesellschaftspolitische Komponente in sich trägt, darüber werden Sie heute Abend unter anderem im Deutschen Theater sprechen. Die Übersetzerin Claudia Cabrera. Heute Abend also ist sie dann auf der Theaterbühne, nicht als Schauspielerin, aber als Protagonistin in der Kammer des Deutschen Theaters spricht sie mit den anderen beiden Goethe-Medaillen-Preisträgerinnen, mit Iskra Gerschoska und Carmen Romero, unter dem Titel Die Gretchenfrage, über den Wert von kultureller Diversität für unsere Gemeinschaft. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldungen wird gebeten im Netz und findet dann auf Englisch statt. Und ich sage Claudia Cabrera, Gratulation zur Goethe-Medaille und danke für Ihren Besuch hier auf Radio 3.